Radio B. Lobpreisung und Verriss, Magazin für Geschriebenes. Heute in The Garden of Beasts, Love and Terror in Hitler's Berlin von Erik Larsen und Nachrichten aus Berlin 1933 bis 1936 von Antonie Graf Subanski. Das Ganze heute nicht als Rezensionsabfolge und dazwischen ein paar Leseproben, sondern weil es anbietet, die Bücher handeln vom ungefähr gleichen Zeitraum, in ungefähr dem gleichen Gebiet, nämlich in Deutschland des beginnenden Nazi-Terrors, als Diskussion oder als Gespräch über die beiden Bücher zwischen, wie immer, Frau Irmgard Lumpini.
Guten Abend.
Und mir, dem Herrn Falschgold. Und weil es halt wahrscheinlich recht ungeschnitten zugehen wird, müssen wir auch meine Katze Kira vorstellen, die ab und an mal niesen, schnaufen, springen und miauen wird. Hallo Kira. Wir fangen an mit einem kurzen Abriss über die Bücher. Frau Lumpini?
Ich fange direkt an. Bereits 2007 wurde der Reportagenband Nachrichten aus Berlin 1933 bis 1936 auf Deutsch veröffentlicht. Eigentlich wollte ich das damals lesen, konnte mich aber erst wieder daran erinnern, als der Falschgold mir von seiner jetzigen Lektüre erzählte. Der Autor der Nachrichten aus Berlin, Antoni Graf Subanski, war ein damals, zumindest in polnischen intellektuellen Kreisen, berühmter Kosmopolit, der als Journalist und Essayist tätig war. 1898 in der Ukraine geboren, hat er im Ersten Weltkrieg auf polnische Seite gekämpft. Ein Studium der Philosophie brach er ab, seine exzellente Bildung, er konnte sich in 6 Sprachen verständigen und war viel gereist, machten ihn zu einem beliebten Gesprächspartner. Um noch kurz näher vorzustellen, um was es sich für einen Menschen, bei dem Antoni Graf Subanski gehandelt hat, lese ich kurz aus der im Anhang des Buches veröffentlichten Kurzbiografie vor. Witold Gombrowicz erinnerte sich viele Jahre später so an ihn. Eigenartiger Mensch, dieser Tonio Subanski. Ausgesprochen typisch für das einstige Warschau und die sich langsam ankündigende Wende in Polen. Der Graf, Besitzer des herrlichen Landsitzes Gutzow, besaß eine Zigeunerseele. Er mochte das Landleben nicht, ignorierte die traditionellen Sitten, tauchte lieber in den intellektuellen und künstlerischen Sumpf ein. Sicherlich war er längst enterbt, sozusagen eine verkrachte Existenz, und mit seiner lasterhaften Lebensweise hat er vermutlich seine unzähligen Tanten zum Wahnsinn gebracht. Er war ausgesprochen intelligent, ein Europäer, sehr kultiviert, mit ausgezeichneten Manieren, eine Persönlichkeit, von der man sprach. Tonio war kein Snob, auch kein Lackaffe oder eitler Bo, er gehörte ganz einfach zur Elite. Sein Wirkungskreis waren die höheren gesellschaftlichen Schichten. Solche Menschen wurden gebraucht. Er war einer der aufgeklärtesten polnischen Aristokraten und das will etwas heißen. Aus meiner Sicht spielte Tonio eine sehr wichtige Rolle in den Warschauer Künstlerkreisen, da er ein Vorbild für Eleganz, Geschmack, distinguierte Umgangsform und ähnliche Tugenden wurde, die bei uns normalerweise als oberflächlich oder gar unmännlich, zumindest jedoch als nicht genügend heroisch und kernig galten. Tonio hat verstanden, dass der Charme einer Nation, ihre Fähigkeit zu begeistern, nicht weniger mächtig sein dürfen als ihre Kanonen, dass eine Nation, die Stil, Form und Zauber zu bieten hat, in der Welt ganz anders wahrgenommen wird. Soweit zur Biografie von Antoni Graf Subanski. Kurz nun zum Inhalt des Buches, worüber wir heute auch sprechen werden. 1933 reiste Antoni Graf Subanski kurz nach der Machtübernahme der Nazis nach Berlin, man weiß nicht genau wann, man vermutet Ende April, Anfang Mai, um für die Zeitschrift Literarische Nachrichten, dem wichtigsten polnischen Kulturblatt der Zwischenkriegszeit, über die deutschen Zustände zu berichten. Dabei verfolgte er keine politische Linie, sondern versuchte, möglichst sachlich und unvoreingenommen über das zu berichten, was er sah. Als weltoffener Kritiker des erstarkenden polnischen Nationalismus zu dieser Zeit, der durch seine vielen Reisen eben diesem nicht verfallen war, sind seine Reportagen trotzdem erschreckend. Während seiner ersten Reise 1933 verfasste er 8 lange Reportagen, deren Überschriften bereits den Schrecken vorwegnehmen. Ein Volk in Uniform, die Zivilbevölkerung, der Reichstag und die Bücher, die Juden, Eigenheiten der Rasse, Wehrhaftigkeit seien hier als Beispiele genannt. 1934 reiste er wieder nach Deutschland, um über die Veränderung zu berichten. Letztmalig war er dann 1936 als politischer Korrespondent in Deutschland, um vom Nürnberger Reichsparteitag zu erzählen. Auch wenn er meist sehr sachlich über kleine Begebenheiten und die Stimmung in allen möglichen Gesellschaftsschichten berichtet, die er dann in größere Entwicklungszusammenhänge stellt, fällt sein Urteil über Deutschland vernichtend aus, obwohl er es sich vor allem für seine großartigen Erfahrungen in Berlin vor 1933 anders gewünscht hatte. 1939, vom Ausbruch des Krieges überrascht, flüchtete er über verschiedene Länder nach London, wo er, während er sich erfolglos um ein Visum für die USA bemühte, als Journalist für die BBC arbeitete. Im April 1941 ist er dann an einer Lungenkrankheit gestorben. Die Reportagen sind bis 2007 nie in Deutsch erschienen. Also sie sind nur damals in Polen veröffentlicht worden und deshalb gilt er quasi als eine große Wiederentdeckung.
Sprich, dein Buch sind Original-Zeitungsartikel, die damals in der Zeit erschienen sind. Also sozusagen Originaldokumente, die aber recht gut zu lesen sind, weil sie damals schon für ein normales, also für ein zeitungslesendes Publikum geschrieben wurden, richtig?
Und weil er, also es sind längere Reportagen, insgesamt sind, glaube ich, 13 Reportagen in dem Buch drin. Und das scheint eben allen Leuten, die das Buch gelesen haben, zu überraschen, dass er relativ frisch schreibt, dass er sich alle möglichen pathetischen Sachen, die für die damalige Zeit teilweise üblich waren, einfach schenkt, weil er tatsächlich so einem aufgeklärten Bürger-Aristokratentum verpflichtet ist und das eben alles sehr frisch schreibt.
In dem Buch von Erik Larsen, In the Garden of Beasts, was sich bezieht auf den Tierpark, er hat sozusagen etwas reißerisch den Tierpark als den Garden of Beasts übersetzt und was erst vor einem Jahr erschienen ist oder vor einem halben Jahr erschienen ist und auch nur zurzeit auf Englisch vorliegt und ob es auf Deutsch übersetzt wird, werden wir mal sehen. Er wird vielleicht klar, warum es nicht so schnell gehen wird. Er hat nichts Böses als Hintergrund, sondern es ist einfach der Fakt, dass es im gesamten Titel In the Garden of Beasts, Love, Terror and an American Family in Hitler's Berlin lautet und sich entsprechend auch nicht nur mit Deutschland beschäftigt. Der Zeitraum passt wunderbar zu dem Buch, das du vorstellst, weil es fast zur gleichen Zeit beginnt. Du sagst April, Mai 1933. Hier fängt es an im Prinzip mit Hitlers Machtergreifung und die amerikanische Familie, nämlich die des ersten amerikanischen Botschafters im Nazi-Berlin, also nach 33, die kommt dorthin im Juli. Aber der Auswahlprozess, wer fährt dahin, fängt natürlich schon eher an. Anyway, es ist wie gesagt deswegen vielleicht nicht ganz wahrscheinlich, dass das schnell übersetzt wird, was ein bisschen schade ist, weil er die amerikanische Familie des Botschafters dort als Aufhänger nimmt und natürlich sehr viel von dem berichtet. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein Verleger in Deutschland sagt, das interessiert uns nicht. Es ist aber gerade dieser Blickwinkel auf Nazi-Deutschland aus dem Blickwinkel eines Amerikaners, der da hinkommt, als Botschafter und vor allen Dingen noch in Form dieses Herrn Dodd, der ein krasser Außenseiter, ein Seiteneinsteiger ins Geschäft der Diplomatie ist. Dieser Blickwinkel ist ungesehen bisher, finde ich. Man hat so ein paar Anrisse in den Werken von Klemperer, in den Tagebüchern. Da ist er im Prinzip auch ein Außenseiter, der sich das Ganze von außen anschaut. Und parallel auch, der eigentlich ja ein Freund der Deutschen war, ich bin ja selber einer, und war ja sehr entsetzt davon, was aus in Anführungsstrichen seinem Deutschland wird. Und genauso geht es dem Botschafter Dodd, der in Leipzig studiert hatte, lange vorher, 1917, und ein Freund der Deutschen war, wie es ohnehin in der Zeit gar nicht so wenige gab, die Deutschland mit viel Hoffnung betrachtet hatten.
Meine Frage wäre, der Autor des Buches?
Erik Larsen, kann ich kurz erklären. Der ist ein ehemaliger Schreiber für das Wall Street Journal und für das Time Magazine und schreibt jetzt lose Artikel und einige Sachbücher oder andersrum Sachbücher im Sinne von Geschichtsbücher für, wie sagt man, Populärwissenschaft, das klingt immer ganz furchtbar, schreibt er und unter anderem auch Artikel, jetzt erscheinen sie im New Yorker, in Atlantic Monthly und im Harper's.
Und er stützt sich bei diesem Buch auf Tagebuch?
Genau, das ist also ein klassisches Geschichtsbuch. Ja. Er wertet aus Tagebücher von der Tochter von dem Botschafter Dodd, nämlich Martha Dodd. Er wertet aus die Tagebücher von Viktor Klemperer, den er, das war der einzige krasse Fehler, der mir aufgefallen ist, ihn nach Berlin verortet, obwohl er eindeutig ein Dresdner ist. Er baut sich sozusagen aus den Tagebüchern der handelnden Personen und aus ein paar Biografien, klar von Ian Kircher, die Hitler-Biografie, die nimmt er als Quellenlage, weil sie allgemein als recht objektiv gilt. Da checkt er sozusagen die Fakten, die er liest, in den anderen Tagebüchern gegen. Man muss es wahrscheinlich einem aufgeklärten Leser solcher Bücher nicht erzählen. Man muss natürlich immer ein bisschen ins Verhältnis setzen, woher kommt welches Zitat. Er macht es auch deutlich, das ist absolut klar dokumentiert, im Anhang sind alle Fußnoten, und er macht es auch im Text schon deutlich, ob das jetzt aus einer Zeitung kommt, ob das jetzt ein Tagebuch war, was viel, viel später geschrieben wurde, oder ob es ein Tagebuch war, manchmal zwangsläufig, weil der Mann später tot war, was relativ zeitnah geschrieben wurde, denn das tut ja immer den Blick auf die Dinge, die man da so erlebt und die man so sieht, deutlich verändern. Insgesamt erscheint es mir als Geschichtsbuch über die Zeit, das sollte ich vielleicht noch sagen, der Zeitraum ist, wie gesagt, der Juli 1933 bis 30. Juni, ein paar Tage hinterher, 1934, nämlich der Röhmputsch. Diese Zeit wird, finde ich, schlüssig beleuchtet und belegt.
Gut, das ist eben der krasse Unterschied zu den Nachrichten aus Berlin von Sobanski, weil er ja direkt dahin reist und direkt schreibt. Und er war vorher sehr oft in Berlin und in Deutschland. Also er gilt eigentlich eher als Anglophil und hat auch die USA schon bereist, spricht 6 Sprachen. Und trotzdem ist für ihn Berlin eigentlich immer so ein Hoffnungszentrum gewesen. Da hat er gute Partys gefeiert, da hat er Weltoffenheit kennengelernt. Und in Polen ist zu der Zeit so ein Verstärken des Nationalismus zu erkennen, was er ganz fürchterlich findet und auch sagt so, das gruselt mich, und deshalb fährt er eben noch relativ hoffnungsvoll nach Berlin. Und ich würde dann vielleicht auch direkt kurz einsteigen, wie er diese Ankunft erlebt, also weil es zeitlich ganz kurz noch vorher ist, bevor The Garden of the Beast dann einsetzt.
Genau, und ich erkläre dann, gebe dann einen kurzen Abriss, wie das Buch anfängt und warum es interessant ist, das aus einer amerikanischen Perspektive zu sehen.
Genau, und zwar, er reist nach Berlin, kommt aber kurz vorher logischerweise an den deutschen Grenzen an und schreibt als erstes: In Deutschland besuchte ich mir die Berliner Tagespresse. Ich bin neugierig, was ich dort finden werde. Das Erste, was einem auffällt, ist, dass die Opposition keine Stimme mehr hat. Alle Zeitungen behaupten, eine Opposition existiere eigentlich nicht, selbst die Blätter, die sich bis zum 5. März für die Opposition stark gemacht hatten. Und weiter: Ich lese viele Mitteilungen über neu berufene Vorstands- und Aufsichtsratmitglieder in Banken und Aktiengesellschaften. Nirgendwo steht, wen sie abgelöst haben. Dasselbe gilt für zahlreiche Berufungen von Oberärzten in verschiedenen Abteilungen der Berliner Krankenhäuser. Der Vorgänger konnte ein Jude sein, ein Kommunist, vielleicht sogar, oh Schande, ein Pazifist oder Sozialist. Und wo ist er jetzt? Lebt er noch? Vielleicht wieder ein Selbstmord? Vielleicht ist er im Ausland, vielleicht bei der Armee, womöglich sogar im Gefängnis oder in einem der Konzentrationslager, die für politisch falsch Orientierte eingerichtet wurden. Weiter gibt es einen Bericht über eine Ausstellung zur Kolonialkunst mit vielen Bildern aus unseren Kolonien, die den Wunsch nach Rückgewinnung dieser Territorien wieder wecken. Ich lese außerdem über eine Messe mit dem Titel Gesundheit, Sport und Hygiene, die rein national sei. Also keine jüdischen Aussteller dabei, schließe ich. Und dann, das fand ich interessant, wie nehmen die Deutschen quasi jemanden aus dem Ausland auf, der mit ihnen sprechen kann? Die erste Frage des Portiers, des Fahrstuhldieners und des Hotelfriseurs, allesamt alte Bekannte von mir, ist stets dieselbe. Wie wird über uns im Ausland gedacht und gesprochen? Die Frage klingt beinahe demütig, aber das Interesse an der Meinung des Auslands ist brennend und zutiefst aufrichtig. Diese Frage stellt mir übrigens, glaube ich, ohne Ausnahme alle, die ich in Berlin getroffen habe, selbst die vom Auswärtigen Amt, die es eigentlich am besten wissen müssten. Alle waren gleichermaßen besorgt, als fragten sie sich, gehen wir vielleicht zu weit? Zumindest konnte man so etwas bei fast allen heraushören. Und besonders nüchtern Denkende fragten noch, machen wir uns nicht lächerlich? Meine Antwort: Im Ausland werde der Umbruch in Deutschland als ein Prozess gedeutet, der noch nicht beendet sei, und dass die Verhältnisse noch nicht als verfestigt gelten, wurde mit einem Lächeln der Erleichterung und einer Art Dankbarkeit für eine solch gerechte Beurteilung der Lage aufgenommen. Also das ist das, was er direkt eben Anfang Mai in Berlin erlebt. Alles ist im Umbruch. Er sieht sofort in den Zeitungen, dass eben ganz viele Leute einfach verschwunden sind, und die Deutschen sind auch sehr besorgt, wie sie im Ausland wahrgenommen werden.
Genau, das ist die Innenansicht. Die Außenansicht, oder andersrum, was denkt man über Deutschland? im Ausland, in dem Fall im amerikanischen, war eine komplett andere. Man machte sich erstmal gar keinen Kopf. 1933, die Machtübernahme Hitlers, wurde überdeckt von den Problemen, die Roosevelt, der damalige Präsident, der amerikanische, im eigenen Land hatte. Man muss wissen, es war 1933, die Depression war im vollen Gang oder war gerade im Ausklingen, aber die letzten 2-3 Jahre brachten dort Verwerfungen, wie sie, naja, man kennt sie die letzten 2-3 Jahre. Also innenpolitisch war sehr viel los und der verwaiste Posten des Botschafters in Berlin wurde ewig nicht besetzt. Der, wie gesagt, im Juli erst kam dort der neue Botschafter und der erste amerikanische an. Davor wurde lange die Auswahl vor sich hergeschoben und es wurden dann relativ schnell und kurzfristig wurden dann alle Leute gefragt, wollt ihr? Und die potenziellen, weil das, man muss wissen, die Diplomatenkreise, das wird in einem Buch später noch thematisiert, sind ein ziemlich geschlossener Club. Da kam normalerweise nicht jeder hin, es waren meistens sehr Reiche, die ins Ausland als Botschafter fuhren, um Party zu machen. Das war so ein bisschen der Gedanke, man bekam zwar ein Salär vom Staat, aber mit dem Salär konnte man zum Beispiel den diplomatischen Dienst normalerweise in größeren Hauptstadt nicht aufrechterhalten, weil einfach so viele Partys geschmissen werden mussten und sich das so hochschaukelte in den Hauptstädten. Jedes Land musste eine noch größere Party schmeißen, dass es gar nicht zu schaffen war. Also wurden die Leute angefragt, die das Geld hatten, die die Lust hatten, die die Ambitionen hatten und alle sagten einen nach dem anderen ab, weil die sahen, dass das nicht der Diplomaten-Botschafter-Job wird in Deutschland, den man normalerweise vor Augen hat, wenn man nach Rom oder nach London oder nach Paris kommt. Denn es waren hier, das war so ein bisschen der Gedanke, die Verrückten an der Macht. Dieser Gedanke kam nicht nur von außen, sozusagen vom Blick von außen, sondern der Generalkonsul Messerschmitt, nicht zu wechseln mit Messerschmitt, dem der die Flugzeuge gebaut hat, der hielt hier die Stellung und berichtete täglich mehrfach und über durchschnittlich viele Kabel, also Kabel im Sinne von Transmissionen, Telegramm, die man sonst aus Hauptstädten bekommt. Das Volumen war deutlich höher und er berichtete schlimme Dinge für die damalige Zeit, schlimm klingende Dinge, wenn man das von in der Rückschau betrachtet, waren sie damals noch recht harmlos. Schlimme Dinge vor allen Dingen, weil er immer wieder berichtete von Überfällen auf amerikanische Staatsbürger. Das ist ja nochmal der Hauptjob eines Generalkonsuls, sich um solche Sachen zu kümmern, die immer nach demselben Muster abliefen. Ein SA marschiert, macht irgendwie eine Parade. Aus dem letzten Glied scheren 1-2 junge Burschen raus und hauen dem Paar aufs Maul, der den Arm zum Hitlergruß nicht hebt. Und das sind Ausländer, die sagen, na, das muss ich ja auch nicht. Und von diesen Vorfällen kamen 1, 2, 3 vor. Jedes Mal ging dann der Generalkonsul zum damaligen Außenminister Neurath und der sagte, das kann ja gar nicht sein, ja, wir werden das Beste tun, aber es passierte nichts. Und als dann diese Signale diese Nachrichten immer häufiger wurden, dann sagte Roosevelt, okay, jetzt müssen wir endlich mal einen hinschicken. Und es kam dann auf Dodd, der war jemand, der diesen Wunsch, ein diplomatisches Amt zu übernehmen, lange, lange vorher geäußert hatte. Und zwar aus ganz anderen Gründen, als man normalerweise Diplomat werden will, weder um seinem Land zu helfen, okay, er war Patriot, er wollte ein guter Diplomat sein, wenn er schon mal ein Botschafter im Ausland ist, er wollte aber keine Partys schmeißen, denn er war eher ein, nicht niedrig geboren, er war er wuchs auf in Virginia, auf dem Bauernhof dort, von Grundbesitzern natürlich, von Leuten, die auch früher mal Sklaven hatten, aber das war eine Generation her, er war Historiker, und lehrte an der Universität Chicago und bekam die Auswirkungen der Depression von der anderen Seite zu spüren, denn er musste viel mehr arbeiten, in Anführungsstrichen, als Professor, weil ihm die Stellen rundherum gekürzt wurden, weil der Staat auch sparte. Und er war an die 60 in 1933, wollte er eigentlich sein großes Hauptwerk, sein Lebenswerk wollte er vollenden. Das war ein Werk über den alten Süden, also Virginia, die Südstaaten. Er dachte sich, und da hatte er angefragt, lange vor 33, ach, ich würde gerne irgendwo Diplomat werden, da kann ich tagsüber meine Botschaftsdienste machen und abends habe ich Zeit und Ruhe und keinen Stress, um an meinem Werk The Old South zu schreiben. Wie gesagt, 33 zum denkbar ungünstigsten Augenblick fällt die Wahl auf ihn, er bekommt einen Anruf, hat 2 Stunden sich zu entscheiden, packt Frau, seinen Sohn und seine Tochter, 20 Jahre, 22 Jahre alt, ein und ist im Juli 1933 dann in Berlin.
Ich will an der Stelle gern kurz einhaken, und zwar diese Gewalt gegen Ausländer, die beschreibt Antoni Graf Sobanski auch, und zwar macht er das aber ein bisschen aus einer anderen Sicht. Also bei ihm geht es damit los, dass er zuerst, oder anders, man muss vielleicht dazu wissen, dass er sich zwar in diplomatischen Kreisen viel bewegt hat, aber eben auch viele Freunde und Bekannte hatte und im Prinzip wochenlang durch Berlin gelaufen ist, zu allen möglichen Veranstaltungen mit allen möglichen Leuten gesprochen hat, die mit ihm sprechen wollten, mit ausländischen Journalisten zu tun hatte und dadurch nochmal so eine ganz andere Beschreibung bekommt. Und er ist im Gegensatz zu dem Generalkonsul.
Generalkonsul Messersmith.
Auch zu Dodd. Der ist
der Botschafter.
Zum Botschafter.
Also Generalkonsul Dodd hält die Stellung und Dodd ist der Botschafter.
Genau, also im Unterschied zum
Botschaftspersonal der Amerikaner.
Zum Botschafter Dodd ist er jemand, der total gerne feiert und der sich zuerst tatsächlich auch das Nachtleben anschaut. So, ich würde jetzt so ein bisschen switchen, das ist jetzt nicht ganz richtig in der Reihenfolge. So, er schreibt so ein bisschen rückblickend über den Terror, wie es Ausländer angeht. Und zwar spielt da eine große Rolle eben tatsächlich die SA, wie der Herr Falschgold das beschrieben hat. Und er sagt dann so zusammenfassend: Mit absoluter Sicherheit kann man nur eines feststellen, der Terror ist total. Und niemand klagte, wer genas, oder fast niemand. Hierzu ist die polnische Gesandtschaft im Besitz eines interessanten Dokumentes. Ein geprügelter polnischer Bürger beschwert sich dort, doch nach einiger Zeit schrieb er einen Brief mit der Bitte um Einstellung des Verfahrens. Er erklärte, dass er zwar geschlagen worden sei, aber jetzt einsehe, dass dies im Recht geschah, wie alles, was im Namen der Gleichschaltung geschehe, gerecht sei. Und wie viele Menschen reichten erst gar keine Beschwerde ein? Sie waren überglücklich, mit dem Leben davongekommen zu sein und in der Masse untertauchen zu können. Das alles gilt übrigens nur für Personen, die überhaupt noch ein Recht auf Schutz haben. Damit meine ich die Ausländer. Also er schreibt dann tatsächlich auch sehr ausführlich, wie gefoltert wird und wie in diesen ersten Monaten tatsächlich ganz viele Selbstmorde stattfinden, wie Leute verschwinden, wie darüber aber in der Presse überhaupt nicht mehr berichtet wird. Also er hatte noch so ein paar Ausnahmen. Es gibt wohl eine Zeitung, die Vossische Zeitung, die bringen sehr viele Todesanzeigen, aus denen sich ablesen lässt oder aus denen man interpretieren kann, was passiert. Aber es gibt im Prinzip keine Opposition mehr dazu. Ich wäre gerne noch mal kurz zum Nachtleben zu der Zeit zurückkehren.
Genau, darf ich kurz einwerfen. Zur Vossischen Zeitung, eine der Schreiberinnen, das war wirklich eine der letzten aufrechten Zeitungen, bevor sie eingestellt wurden, im Sinne von noch nicht ganz gleichgeschalten. Eine von der Editoren dort war eine Freundin von der Tochter von Martha Dodd, aber das nur nebenbei.
Ah, okay, also er
die ist... Die lernen sich kennen, also sozusagen, okay. Die kommen dort mit.
Also Sobanski zeigt sich schockiert darüber, dass es überhaupt keine Opposition gibt und sagt auch so, die Zeitungen sind extrem schlecht geworden. Also davor hatten deutsche Zeitungen ja einen sehr guten Ruf, was die Spitzenfedern der Journalisten anging und so. Und die Vossische Zeitung kommt bei ihm auch nicht gut weg. Aber sie wird so als Beispiel genannt, dass er trotzdem noch so ein bisschen was
rumkommt. Genau, das war so eine der letzten. Also es gibt so ein paar Stellen in dem Buch, wo zitiert wird, der Stürmer oder der Angriff. Das war irgendwie die Zeitung von Göring. Und da ist im Duktus schon noch ein kleiner Unterschied.
Genau, zum Nachtleben, also das ist so das Erste, was er macht. Er checkt halt im Hotel ein, alle fragen ihn, wie die Ausländer quasi die Deutschen wahrnehmen. Und abends fährt er dann eben ins Berliner Nachtleben und berichtet Folgendes. Ich fahre in den westlichen, modernen Stadtteil mit den meisten guten und auch eleganten Restaurants, wo es auch amüsante Nachtlokale und Bars gibt. Was wird mein erster oberflächlicher Eindruck sein? Ich weiß, dass die Gefängnisse überfüllt sind, dass viele Menschen unter furchtbaren Qualen gestorben sind oder vielleicht gerade in diesem Moment sterben. Sind davon Spuren in den heiteren Straßen erkennbar? Alle Restaurants sind geöffnet und leer. Auch die Cafés sind offen, fast alle bis auf ein oder zwei. Die Besitzer waren Juden. Was, wie, niemand weiß etwas. Jedenfalls geschlossen. Andere, ebenfalls im Besitz von Juden, haben doch geöffnet. Nur einige der Cafés erfreuen sich regen Andrangs, in den meisten herrscht ebenfalls gehende Leere. Und er beschreibt dann, es gibt dann quasi auch Trinkhallen für die SA, wo das alles sehr preiswert ist. Da gehen Leute hin und aber die Nachtclubs sind im Prinzip alle zu oder eben geöffnet und es passiert nichts mehr, weil zum Beispiel kein Jazz mehr gespielt werden kann, weil diese.
Genau, es gibt eine allgemeine Angst, die sich Anfang 33 bis Mitte 33 steigert und bis Ende 33 steigert, dass man einfach nicht mehr sagen kann, was man will. Man wird. Man geht, also da, selbst in Diplomatenkreisen nimmt diese Angst zu. Man weiß oder man ahnt, dass die Gestapo die Telefone anzapft und man geht, deswegen auch der Buchtitel ein bisschen in The Garden of Beasts, man geht in den Tierpark, also in den Berliner Tierpark, den Berliner Tiergarten, wenn man sich entspannt unterhalten möchte. Und es gibt einige Nachtclub-Kreise, so wie salonartig, wo sich fortschrittliche Journalisten mit Diplomaten, Angehörigen des diplomatischen Dienstes, aber auch mit Geheimdienstkreisen der Nazis treffen. Einfach, man weiß, wann man miteinander reden kann. Man weiß aber auch, wenn man einfach nur Informationen bekommen kann, um zum Beispiel jemandem zu helfen. Es passiert immer wieder, dass, was sehr interessant zu lesen ist, dass jemand in diese spät nachts stattfindenden Kneipen, Stammtischgespräche hineinkommt, erfährt, dass irgendwo ein Freund oder ein Bekannter verhaftet wurde und dann geht zum Beispiel der eine Diplomat mit dem anderen Diplomat raus und versucht irgendwas zu regeln.
Okay, und ich glaube, man muss dann dabei aber auch sehen, dass eben Diplomatenkreise und die Leute, die Beziehungen dazu haben, nochmal was komplett anderes sind. Also weil bei ihm, bei Sobanski klingt das alles wesentlich schrecklicher. Also er beschreibt ein paar so eine Geschichten, wo jemand versucht zu helfen und wo das aber auch überhaupt nichts bringt. Und was ich ein bisschen überraschend fand, war, dass eine Gruppe, die sehr überrascht worden ist von den Veränderungen, die Frauen waren. Würde ich gerne kurz dazu vorlesen. Und zwar, er schreibt es wirklich Anfang Mai. Im Allgemeinen sind die Frauen in Deutschland arm dran. Das Schicksal meint es nicht wirklich gut mit ihnen. Vizekanzler von Papen sagt, dass die Rolle der deutschen Frau, oh Ironie, darin bestehe zu sterben. Jawohl, zu sterben. Der Mann hat auf dem Schlachtfeld und dass die Schlachtfelder nicht ausgehen, dafür soll schon gesorgt werden und mit der Waffe in der Hand für das Vaterland zu sterben und die Frau im Wochenbett. Selbstverständlich nicht im ersten, frühestens im zehnten. Am zweiten Sonntag im Mai feiern die Deutschen den Muttertag. In diesem Jahr soll er den kinderreichen Familien huldigen. Um Frauen im heiratsfähigen Alter und junge Mütter entsprechend zu motivieren, veröffentlichen alle illustrierten Bilder und Aufsätze über verdiente Mütter, solche, die viele Söhne im Krieg verloren haben. Ich weiß wirklich nicht, wessen Mentalität sonderbarer ist. Die des Propagandaredakteurs oder die der Mutter, die auf die Propaganda hereinfällt. Außer der Mutterrolle sind in der nationalsozialistischen Bewegung für die Frau keine weiteren Aufgaben vorgesehen. Zwar gibt es eine hitlerische Mädelorganisation, so eine Art Pfadfinderinnen, aber wie man mir berichtete, wird sie stiefmütterlich behandelt. Die armen Mädchen sehen scheußlich aus. Langes Haar ist Pflicht. Da ihnen bis zu den siegreichen Wahlen noch keine Zöpfe à la Lorelei wachsen konnten, laufen sie nun mit sehr kurzen, steifen Zöpfchen umher. Und es geht dann auch so weit, dass er sagt, die deutsche Frau soll nicht mehr rauchen, soll keinen Alkohol trinken. Später 34 wird sich das so ein bisschen ändern, aber im Prinzip ist es 33 in der Situation tatsächlich so ein, auf einmal spielt die Mutter diese Rolle. Und ich fand bei dem Buch auch immer so interessant, Rückbezüge auf die heutige Zeit zu sehen. Ne? Also zum Beispiel nicht mehr den Internationalen Frauentag am 8. März zu feiern mit den ganzen Ansprüchen, die Frauen eben noch haben, und sondern eben den Muttertag dazu propagieren. Ich muss mal kurz gucken. Ich glaube, ich habe hier noch eine andere Stelle dazu. Genau, und zwar schreibt er später dann nochmal dazu. Was für den Mann das Schlachtfeld, ist für die Frau die Mutterschaft. Die Frau bezwingt ihren Tod, wenn sie ein neues Leben in die Welt setzt. So wie der Lebenspazifismus dem Kriegstod wegen des abscheulichen Anblicks der Gefallenen ein Ende setzen wollte, versuchte er Ähnliches mit der Mutterschaft. Die entscheidende Tatsache ist jedoch, dass die Menschen die Bestimmung der Welt nicht mehr in ihrer Arterhaltung sehen, sondern nur noch an sich selbst denken. Dem Zerfall des männlichen Heldentums entspricht ein vergleichbarer Niedergang bei den Frauen. Diese Gedanken lassen uns nicht nur um die Haltung unserer Nation fürchten, weswegen uns seitens der Pazifisten vorgeworfen wurde, wir würden Frauen nur dazu benutzen, Kanonenfutter in die Welt zu setzen, sondern in viel größeren Maßen um den Seelenzustand unserer Frauen sorgen. Es ist ein Verbrechen gegen die Weltordnung, wenn die Menschen und die Völker das Gesetz der Arterhaltung verachten. Den Selbstmord kann man nicht nur an sich selbst begehen, sondern auch an der Art und an der Individualität. Die Mütter müssen sich verbrauchen, um Kindern das Leben zu geben. Die Väter müssen auf dem Schlachtfeld kämpfen, um ihren Söhnen eine Zukunft zu geben. Ist natürlich ganz klar Nazi-Propaganda. Ich sage es vorsichtshalber nochmal dazu. Nicht, dass jemand glaubt, das wären die Ansichten von Sobanski, sondern das ist natürlich eine Kritik von ihm daran.
Das war die Ansicht des Journalisten, der sich im Land bewegt. In Amerika weiß man, wie gesagt, erstmal noch gar nicht, was ist. Es sind verschiedene Strömungen. Es sind die jüdischen Verbände in Amerika, die über die Diskriminierung von Juden hören. Es gibt dort wiederum verschiedene Strömungen. Es gibt eher industriellen Verbände, jüdische, die sagen, naja, wir haben hier noch ein ganz anderes Problem, außer den in Anführungsstrichen paar misshandelten Juden, die sehen das Problem nicht so besonders stark. Nämlich das andere Problem ist die große Staatsverschuldung und Schrägstrich Firmenverschuldung von deutschen Firmen bei amerikanischen und das bei amerikanischen Banken. Und das Problem, was Roosevelt hat als Präsident, bevor er jemanden nach Berlin schickt, ist, dass diese Banken diese Schulden weiterverkauft haben an amerikanische Staatsbürger, nämlich 60.000 insgesamt, und das sind ja nun potenzielle Wähler. Und also schickt man Dodd nach Berlin mit zwei großen Aufträgen. Im Sinne von Roosevelt, der durchaus ein Freund von Dodd ist und ihn schätzt als aufrechten liberalen Demokraten. Er soll hingehen und soll ein Leuchtfeuer, in Anführungsstrichen ein bisschen heroisch, ein Leuchtfeuer der amerikanischen Demokratie in Berlin sein. Und aber, das ist der zweite große Auftrag, er soll dafür verdammt nochmal sorgen, dass die Deutschen ihre Schulden bezahlen. Denn wenn diese Schulden ausfallen, dann hat Roosevelt einfach ein innenpolitisches Problem, nämlich er verliert 60.000 potenzielle Wähler.
Und genau dazu habe ich auch was Passendes. Und zwar, Subanski unterhält sich darüber auch mit verschiedenen Leuten, weil die Nazis ja sofort, eines der großen programmatischen Ziele war ja quasi die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Und auf einmal sind alle Leute in Arbeitslagern oder beim Arbeitsdienst. Und die sagen im Prinzip, er unterhält sich da mit jemandem und der sagt dann auch so, du glaubst doch aber nicht, dass die Deutschen ihre Reparation zahlen werden. Das haben sie eigentlich seit dem Ende des Ersten Weltkriegs nicht gemacht. Und es ist auch nach dem Zweiten Weltkrieg nicht wesentlich besser geworden. Weshalb Griechenland ja ab und zu Deutschland auch wieder verklagt. Ja. Und für Entschädigungszahlungen, die ihnen ohne Zweifel zustehen, die Deutschland aber natürlich nicht bezahlt. Und er schreibt dann auch, es ist total absurd, die Leute kommen alle in diese Arbeitslage und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und kriegen ein lächerliches Gehalt dafür, kriegen aber eben gerade noch Essen und das stimmt sie irgendwie froh. Und er äußert sich dann auch sehr böse und sagt, sobald die Deutschen Aussicht auf Arbeit haben, sind es glückliche Menschen so. Und aber dieses Ziel, was eben dafür dort formuliert wird, da wird hier ganz klar eingeschätzt, so die Reparation, wenn die Deutschen nie zurückzahlen, haben sie auch nicht gemacht.
Genau, das sind die beiden Hauptziele. Es gibt noch ein kleines, was er natürlich mitbekommt, nämlich von den jüdischen Verbänden, die, wie gesagt, einerseits sagen, hallo, hier, bitte tu unseren Glaubensbrüdern Hoffnung machen, aber der amerikanische Präsident sagt wiederum, oder das kommt weniger vom Präsidenten als von den industriellen Verbänden dort, äußere dich nicht zu kritisch gegen den Misshandlungen von Juden, den Unterdrückungen, der Diskriminierung von Juden durch das Nazireich, denn die Juden in Deutschland könnten das als Aufruf zum Auswandern verstehen. Und man muss wissen, in den letzten zwei Jahren, also zwischen 31 und 33, sind von den Industriearbeitern in Amerika die Hälfte arbeitslos geworden. Und eine Einwanderungswelle zu diesem Zeitpunkt wäre Roosevelt einfach immer noch innenpolitisch ein großes Problem gewesen. Ein Nebensatz, der viel später im Buch dann kommt und der ein Twist ist, auf den man auch erstmal kommen muss, ist, es wird überlegt, ob man eine sehr deutschlandkritische Rede eines Parlamentariers in den Vereinigten Staaten kommentieren soll. Ob man Deutschland protestiert, also dieser amerikanische Parlamentarier hält eine Brandrede gegen die Ungerechtigkeit, gegen die Misshandlung von Juden in Deutschland. Und das Auswärtige Amt in Deutschland oder der Außenminister von Deutschland möchte eine Entschuldigung. Und man überlegt, ob man da überhaupt irgendwas sagt. Und dann wird natürlich gesagt, es könnte natürlich sein, wenn man diese Aussprüche verteidigt, dass das Argumenten die Tür öffnet, die da ungefähr so lauten könnten, und was ist mit euren damals noch genannten Negern? Die haben auch kein Wahlrecht, kein Gleichberechtigtes. Also man hatte sozusagen eigene Probleme im Land. Man fühlte sich zwar demokratisch, moralisch überlegen, aber man wusste, dass man ein paar Leichen im Keller hat und dass man vor allen Dingen auch einen innenpolitischen Antisemitismus hat, der natürlich lange nicht mit dem in Deutschland zu vergleichen war, aber es gibt immer wieder Depeschen unter Diplomaten dort, wo gesagt wird, naja, wir klagen ja auch, dass wir sehr, dass wir zu viele einflussreiche Juden in unseren Regierungskreisen haben, und was eher ein Problem für Dodd in seiner Botschaft ist, er hat relativ überdurchschnittlich viele Juden im diplomatischen Dienst in Berlin, die natürlich die relativ neutrale Linie, die von Amerika, von Washington vorgegeben wird, nur sehr, sehr ungern umsetzen, denn sie führen natürlich eine Solidarität mit den diskriminierten Juden in Berlin. Und es gibt zum Beispiel dort die Telefonistin alleine, die würde dort eigentlich am liebsten, obwohl er es persönlich sehr schätzt, sofort auswechseln lassen, wie er ankommt, weil die beim Annehmen von Gesprächen von Deutschen immer schon dermaßen auf Prass ist, dass sie die telefonische Erreichbarkeit der Botschaft in Gefahr bringt, so war es seiner Meinung. Also es war alles nicht ganz einfach für den amerikanischen Botschafter, wie er nach Berlin kommt.
Genau, und für Subansky, der ja eben nicht zu diplomatischen Kreisen gehört, die er vertreten muss, stellt sich die Sache komplett anders dar. Er hat Zeit seines Lebens als Philosoph gegolten und ganz am Anfang beschreibt er auch, wie er ins Theater gehen möchte und in Opern und wie schwierig es vorher war, Karten zu bekommen und dass es jetzt überhaupt kein Problem mehr wäre und stellt fest, dass die Qualität schlagartig gesunken ist, weil natürlich alle Jüdinnen und Juden aus dem Kulturbereich schon emigriert sind oder eben sofort gekündigt wurden. In dem Zusammenhang so ein aktueller Verweis, es gibt gerade eine Ausstellung im Staatsschauspiel und in der Semperoper, Verstummte Stimmen heißt sie, die eben genau das zum Thema hat und Subansky schreibt es alles relativ klarsichtig. So, also er beschreibt sehr ausführlich, welchen Gräueltaten, Unterdrückungsmechanismen Jüdinnen und Juden ausgesetzt sind. Trennt es auch nochmal so nach Bevölkerungsgruppen. Er sagt zum Beispiel, die Großindustriellen sind jetzt erstmal weniger betroffen. So, die können allerdings nicht ausreißen, so, weil denen ihr Kapital natürlich nicht abgezogen werden soll. Allerdings sind zum Beispiel Rechtsanwalt und Ärzte, die eine sehr große Gruppe in Berlin stellten, die sind komplett am Arsch, die können überhaupt nichts mehr machen und es ist ein großes Kapitel bei ihm und er kommt da auch immer wieder darauf zurück. Also er beschreibt dann zum Beispiel sehr ausführlich, er geht irgendwie in so eine deutsche Kulturstelle und schaut sich so ein Band an und der heißt Juden sehen dich an, was eine relativ berühmte, ein berühmtes Pamphlet ist. Und da sind zum Beispiel dann wild alle möglichen Jüdinnen und Juden zusammen kopiert wurden und da wird auch schon so ein Duktus ganz klar, die schreiben da zum Beispiel bei Albert Einstein dahinter ungehängt. Also wo total klar ist, in welche Richtung das alles geht. Und Subansky wagt dann auch eine kleine These, was so passieren wird. Und das ist auch noch genau 33, während er dort ist am Anfang. So viel über die Juden in Deutschland heute. Und wie soll es weitergehen? Ich fragte alle links, rechts, in der Mitte, mich selbst eingeschlossen. Es liegt auf der Hand, dass das künftige Schicksal der Juden von der Dauer des gegenwärtigen Systems abhängt. Wenn die jetzige Verfolgung länger als 2 Jahre dauert, muss man mit einem fortschreitenden Abfluss der großen jüdischen Kapitalien und dem Weggang ihrer Verwalter aus Deutschland rechnen. Mit der Säuberung der Kunst, der Literatur und des intellektuellen Lebens vom semitischen Element und schließlich mit einer extremen Verarmung desjenigen Teils der jüdischen Gesellschaft, der sich mit der deutschen Heimat zu sehr verbunden fühlt oder zu wenig Energie besitzt, um sich von Deutschland zu trennen. Vielleicht wird sogar eine Art Kulturghetto entstehen. Und wenn man das heute in der Retrospektive sieht, dann ist es ja total erschreckend, was da tatsächlich für Leerstellen entstanden sind.
Genau. Deswegen wurde ja dann nach dem Krieg von Bertolt Brecht, während den Anfängen gesagt, wo mir in Vorbereitung auf unsere Sendung heute der Gedanke kam, dass das ein relativ sinnfreier Aufruf ist. Denn während den Anfängen kann man sich nur wehren gegenüber Anfängen, wo man weiß, dass es schlimm, schlimm endet. Wenn man weiß, dass es schlimm, schlimm endet, muss man nicht dazu aufgerufen werden, sich zu wehren dagegen. Deswegen ja dieses Problem, dass man zu Anfang nicht wissen kann, wie es am Ende ausgeht. Und das wird in dem Buch von Erik Larsen an einer Person sehr hübsch transportiert, durch eine Person sehr hübsch transportiert. Und zwar mit dem Botschafter Dodd kommt seine Frau mit, es kommt sein Sohn mit, der ist Mitte 20, und es kommt seine Tochter mit, die ist Anfang 20. Die Tochter heißt Martha und es ist im Prinzip die zweite und manchmal fast sogar die Hauptheldin des Buches, in Anführungsstrichen Heldin. Also von ihr wird sehr viel gesprochen, denn sie bietet einen faszinierenden Einblick, wie aus einer Faszination für die Nazis eine Abscheu wird. Es funktioniert ungefähr so. Die ist 21 Jahre alt, wenn dort seinen Job antritt. Sie ist unglücklich verheiratet, sie ist im Prinzip schon fast wieder geschieden, nicht auf dem Papier. Sie verschweigt sogar ihren Mann, den sie in Amerika hat, immer wenn sie in Berlin ist, nicht ohne Grund.
Also er ist nicht mitgekommen.
Er ist nicht mitgekommen. Okay. Sie waren schon vorher, ein halbes Jahr vorher, schon auseinander. Und sie kommt nach Berlin, verschweigt ihren Mann, einfach deshalb, weil sie das Leben liebt. Sie wäre, sie ist eine Freundin der Sexualität, kann man sagen. Sie ist blond, sie ist gut aussehend und sie flirtet mit jedem. Und zwar mit jedem Nazi, mit jedem Bundesangehörigen. Alle Männer, die halbwegs Macht ausstrahlen.
Okay, vielleicht schränken wir es ein, jedem, der ihr gefällt.
Ich wollte gerade sagen, mit jedem, der ihr interessant erscheint, der Macht beinhaltet, der für Spaß sorgt in den Kreisen, in denen sie sich bewegt. Die Kreise, in denen sie sich bewegt, sind diese angesprochenen Salons, die sich bilden, in denen man im Beginn 1933 noch halbwegs offen reden kann, wo man weiß, wo man einander kennt. In diesen Kreisen bewegen sich Journalisten, in diesen Kreisen bewegen sich Künstler, Schriftsteller, in diesen Kreisen bewegen sich aber so vielschichtig war die Zeit und so unentschieden zu Anfang noch, bewegt sich zum Beispiel der Gestapo-Chef Diels. 1933, 34 war der mal nicht. Es gab sehr viel Messerstecherei dort, also im Sinne von Intrigen. Es bewegt sich dort der Pressesprecher der NSDAP, der heißt, wo ist mein Personenverzeichnis? Ich hab's, Clement. Der heißt Hanfstengel, ist eine imposante Person, ist riesengroß und jedes Mal, wenn er den Raum betritt, sagen alle, oh, wer kommt denn hier wieder? Denn er hat natürlich auch die Macht, sozusagen. Er ist der, der sagen kann oder der die Informationen aus dem innersten Kreis, also Hitler, Göring, Goebbels, nach außen transportiert, halt der Pressesprecher der NSDAP. So, und sie hat sie hat mit sehr großer Wahrscheinlichkeit etwas mit Diels, dem Gestapo-Chef, sie hat etwas mit Botschaftsmitarbeitern der Franzosen, französischen Botschaftsmitarbeitern, sie hat eine lange und sehr tragische eigentlich, nicht nur Affäre, sondern eine richtige Liebe mit einem Botschaftsangehörigen der Sowjetunion. Und sie kommt nach Deutschland und ist natürlich, man muss bedenken, sie ist 21 und sie ist immer noch ein bisschen das opponierende Mädchen. Also was bei uns so ein Teenager von 16 ist, damals war alles ein bisschen später. Sie ist fast ein kleines bisschen ein Freund der Nazis und fasziniert davon, weil ihr Vater es nicht ist. Ihr Vater ist ja ein Freund der Deutschen, aber er kommt an und sieht relativ schnell, was hier abgeht. Und sie in diesen üblichen Abendbrotgesprächen, die man so hat mit Teenagern, muss natürlich in Opposition gehen. Sie fährt rum und sie schreibt in ihren Tagebüchern, wie begeistert sie war vom, das klingt natürlich alles furchtbar, vom wütigen deutschen, blonden, starken, mythischen jungen Männern. Und sie ist immer noch fasziniert von SA auf Märschen, von der Energie, die das deutsche Volk jetzt wieder vereinigt. Weil man hat natürlich in den Zeiten, das weiß nicht sie, aber sie kommt ja aus der Zeit, man hat natürlich auf Deutschland geschaut zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg mit Sorge und durchaus mit sympathischer Sorge nach dem Motto, was ist denn aus den Deutschen geworden? Die zerfalschen sich da in der Weimarer Republik. Und man hat durchaus zu Anfang die Hoffnung gehabt, dass so eine Revolution, so ein bisschen Ordnung im Staat, wie es auch den Deutschen gut gefallen hat, dass das die ganze Sache ein bisschen ruhig machen lässt, werden lässt.
Als du jetzt gerade von der Revolution gesprochen hast, die im Ausland mit Sorge betrachtet wird oder nie, oder dass man sich das wünschen würde, meinst du damit Die Machtübernahme Hitlers.
Ich meine regelrecht die Machtübernahme Hitlers und wirklich im oberflächlichen Blick von außen. Also jetzt nicht, was Roosevelt denkt, auf gar keinen Fall, was der Generalkonsul Messerschmitt denkt, denn der wettert gegen die vor allem diplomatische Unprofessionalität der an die Macht gekommenen Regierung, die er alle für kleine Jungs hält und dort später auch 16-Jährige sagte, schreibt er in seinen Memoiren, so benehmen sich wie machttrunkene 16-Jährige. Aber man erwartet nach dem Chaos der Weimarer Republik, was dem demokratischen Chaos, erwartet man, dass Deutschland sich wieder fängt und zu einer Wirtschaftsmacht wird, die, wie vorhin angedeutet, vor allen Dingen ihre Schulden zurückzahlt. Das ist ein bisschen ein unterschätzter Blickwinkel auf die Geschichte, habe ich das Gefühl.
Sobanski betrachtet das auch interessanterweise auch unter dem Titel Revolution. Also er schreibt ein ganzes Kapitel dazu und sieht das Ganze aber extrem negativ. Und zwar ist sein anderer Vergleich, den er quasi zur Verfügung hat, natürlich die Sowjetunion, wo er sagt, okay, wie äußert sich das hier, wie äußert sich das da? Und er zieht da super viele Parallelen dazu. Und das wird Revolution, ist bei ihm ein extrem negativ konnotiertes.
Das sehen, natürlich ist das in Amerika auch ein negativ konnotiertes. Und ich meine damit auch nur, es wird ja, wurde in meinem Geschichtsunterricht nie gesagt, aus verständlichen Gründen, ich meine DDR-Geschichtsunterricht, dass Hitler selbst das natürlich als Revolution bezeichnet hat. Also es war sozusagen in den ersten Monaten von 1933 war die Revolution, die nationalsozialistische Revolution, der Begriff, der gehandelt wurde und mit der das Ganze verkauft wurde in Deutschland.
Was zu DDR-Zeiten dann natürlich wieder schwierig war. Logisch. Also er beschreibt es relativ ausführlich und ein Teil, was ihm so richtig ins Auge springt, ist, dass Deutschland sich quasi extrem von der Welt abkapselt. Also er fragt sich ganz lange, wo sind die ganzen Ausländer? Berlin ist zwar eine extrem teure Stadt, also das, was du am Anfang über die Botschafter beschrieben hast, aber die Deutschen sind eigentlich dann noch relativ weltoffen und freundlich und er würde jedem empfehlen, nach Berlin zu fahren und beschreibt dann so ein paar Sachen noch dazu. Und was ihm natürlich auffällt, ist dieser ganze Rassenscheiß. Also er schreibt davon, dass es unwissenschaftlich ist, er kritisiert es und bringt an der Stelle aber auch, weil wir uns ja bei Coloratio um Lokales bemühen, natürlich auch eine Stelle aus Dresden. Ich würde das kurz vorlesen. Um als reine Rasse wiedergeboren zu werden, bemüht sich der Deutsche um Abkapselung von anderen Völkern und Betonung seiner Arteigenheit. Postsendungen mit nationalsozialistischer Thematik tragen als Aufdruck nicht etwa hochgeboren oder ganz einfach Herr, sondern deutschgeboren. In allen Lebensbereichen gibt es Bestrebungen, den Kontakt zur übrigen Welt zu lösen. Damit liegt Deutschland in etwa auf der Linie unserer polnischen Ausreisebeschränkungen. Es wird zwar so nicht gesagt, aber man kann es nur so verstehen. An der Universität Dresden fand eine Prangerzeremonie statt, an der alle Professoren mit dem Rektor an der Spitze teilnahmen. Auf dem Hof der Universität wurden Zettel mit den Namen von Universitätsverbrechern an einen Baumstamm genagelt. Neben dem Namen eines Professors, der vor dem Grab des unbekannten Soldaten seinen Hut nicht abgenommen hatte, standen die Namen von zwei Slawistikstudenten, die irgendwelche Kurse an der Warschauer Universität absolviert hatten. Und ich glaube, das geht hier noch so ein bisschen weiter genau. Und etwas, was er sehr ausführlich beschreibt und was ich als sehr entlarvend empfinde, also wo ich glaube, dass wenn man zu der damaligen Zeit eben diese literarischen Nachrichten aus Polen gelesen hat, dass man dann eigentlich sehr gut über Deutschland informiert war, ist sein Kapitel, wo er beschreibt, was mit dem Recht, was mit Jura passiert, wie die das umbrechen. Ich weiß nicht, ob das bei deinem Buch eine Rolle mitspielt.
Ich glaube, da kann ich eine schöne Story erzählen, die das Erwecken der amerikanischen Diplomatie über das wahre Wesen des Nationalsozialismus, wie man auf das, das können wir da schneiden. Warte kurz. Ich kann eine Story erzählen, die von dem anfänglichen Unverständnis, man weiß ja nicht, wer sind diese Hitler, Göring, Goebbels, über die Hoffnung, dass die eingefangen werden, wie sich das alles zerschlägt an einer kleinen Story, wo man dann weiß, dass man es mit wirklichen Crazies zu tun hat. Aber erstmal deine Stelle.
Okay, und zwar sagt er, Was aber das nationalsozialistische Deutschland wohl am meisten von der demokratischen Welt unterscheidet, was auch immer man von dieser Schlechtes sagen könnte, ist der Zustand von Recht und Justiz. Ich habe bereits über die Rechtlosigkeit als eine der krassesten Erscheinungen jeder Revolution geschrieben. Aber nicht weniger charakteristisch für eine Revolution ist ihr Verhältnis zum geltenden Recht, ihr Bestreben, neue Gesetze zu schaffen und die Energie, mit der sie neue Gesetze verabschiedet und alte ändert. In diesen drei Punkten scheint uns der nationalsozialistische Umbruch wieder einmal als typische Revolution. Misstrauen den alten Gesetzen gegenüber, neue Gesetze und Verordnungen werden mit frenetischem Eifer eingeführt und durchdringen chaotisch alle Lebensbereiche. Gesetzgeber im heutigen Deutschland verhalten sich ähnlich überdreht wie Kinder, denen man in einem Spielzeugladen freie Wahl lässt. Wie ein störrisches Kind lehnt die Revolution in Deutschland die Hilfe und die Erfahrung bewährter Vorbilder ab, zum Beispiel des römischen Kodex oder andere immerhin gründlich durchdachte Gesetzessammlungen. Dann erlaubt er sich, von der Kundgebung quasi einige Reden zu zitieren. Das machen Juristen. Und da sagt einer zum Beispiel: Der Richter soll gerecht urteilen, aber die Objektivität endet dort, wo es um die Interessen des Volkes geht. Die vitalen Interessen des Volkes hat der Richter uneingeschränkt über das formale Recht zu stellen. Oder Der künftige Richter wird sich nicht nach Paragraphen oder einer Gesetzesvorschrift richten. Wir müssen uns vom Übermaß der Schablonen und von der Verabschiedung von Gesetzen trennen, die jeden möglichen Vorfall so weit vorhersehen, dass der Richter immer die passende Formel ausspucken kann. Die Arbeit des Richters ist nur eine rein technische gewesen. Also weg mit diesem Wahnsinn. Lebhafter Beifall.
Wurde von Hitler ja regelrecht so vorgegeben, und zwar in der Pressekonferenz nach dem Röhmputsch am 13. Juli 1934 war die, wurde er von der ausländischen Presse gefragt, warum er denn nicht einfach die Verräter vor Gericht stellt, und er hat gesagt, der oberste Gerichtshof hier war einfach ich. Und hat das nicht als irgendeinen Widerspruch zu irgendwas gesehen, sondern als Legitimation des Ganzen. Und das Volk vor den einzelnen Stellen wird an einer Stelle deutlich. Und zwar in Anfang 1934 fanden in New York im Madison Square Garden Schauprozesse, in Anführungsstrichen, in Abwesenheit natürlich, gegen Hitler und seine Regierung statt. Wurden so wie eine Art Event gefeiert. Davon bekam Hitler, Göring, Goebbels Wind, und also von den Ankündigungen, die lasen davon in der Zeitung, und protestierten so scharf, wie dass die amerikanischen Diplomaten überhaupt nicht für möglich gehalten hätten. Dort wurde irgendein Wunderpunkt getroffen. Normalerweise hat ja Hitler zumindest in den ersten Monaten das Ausland überhaupt nicht interessiert, und auf einmal wird da erwartet, dass das verboten wird. Da wurde dann natürlich gesagt, aus amerikanischer Sicht, na, das sind hier freie Bürger, die können bei uns sagen, was sie wollen. Das wurde natürlich diplomatisch nicht so gesagt, sondern wurde gesagt, naja, da können wir jetzt wenig machen. So. Es wurde sozusagen keine Vorlesung gehalten.
Wie bitte? Wessen wurden die angeklagt?
Der Verbrechen gegen die Juden, also der Diskriminierung, des Umsturzes. Es wurde sozusagen dem Gefühl der jüdischen Gemeinschaft in Amerika wurde Rechnung getragen. Man wollte ein Zeichen setzen, weil man natürlich auch sah, dass die amerikanische Regierung sehr unentschlossen und sehr unkonsequent etwas gegen die deutsche Regierung sagte, weil es nun mal Diplomaten waren und weil man ja noch nicht wusste, wo es hingeht. Das Volk sagte sozusagen, dann machen wir den Prozess. So. Und es wurden Depeschen um Depeschen geschrieben. Dort wurde einbestellt, und jedes Mal wurde versucht herumzulavieren, ohne dass man schulmeisterlich wirkt, zu sagen, na, das sind bei uns freie Bürger, bis es denn dann irgendwann mal genug waren, sie und dort dem Neurath, dem Außenminister, ganz deutlich sagte, dass er das Prinzip der freien Meinungsäußerung offenbar nicht versteht.
Thank you.
Soweit also unser rezensionistisches Gespräch von In the Garden of Beats, Love and Terror in Hitler's Berlin von Erik Larsen. Leider Gottes zurzeit nur auf Englisch zu erhalten, sehr brandneu zu bekommen über die üblichen Quellen Amazon oder auch als Hörbuch bei audible.com. Und
Antoni Graf Sobanski, Nachrichten aus Berlin 1933 bis 1936, 2007 beim Parthas Verlag erschienen, als preiswertere Taschenbuchausgabe auch bei Rororo zu erhalten.
Weil wir uns inhaltlich vor allen Dingen auf die Nazis 33 bis 34 kapriziert haben, weil das ja passt sozusagen. Es geht in dem Buch von Erik Larsen, das möchte ich noch kurz zum Abschluss sagen, vor allen Dingen um 33 bis 34 in Berlin. Es gibt aber sehr interessante Einblicke in die Diplomatenkreise der Vereinigten Staaten, wie man dort das Verhältnis von Macht, von Geld haben und von patriotischem Gutes tun für sein Land manchmal nicht ganz ordentlich miteinander verbinden kann. Man fällt dort durchaus mal im Rücken auf Kosten der Außenpolitik. Es gibt unschöne Szenen und da das natürlich für ein amerikanisches Publikum geschrieben ist, sind das noch Stories, die das Buch für den interessierten deutschen Leser extra nochmal interessant machen.
Genau, und das Buch von Antoni Graf Sobanski, Nachrichten aus Berlin, bringt im Gegensatz dazu eben den Blick eines Kosmopoliten auf Deutschland, der tatsächlich sehr viele Freunde und Freundinnen verurteilt, die halt Künstler umfassen, und er bewegt sich auch in diplomatischen Kreisen, aber das ist was, was eher keine Rolle spielt, sondern er berichtet eben auch ganz viel, was sie da auf der Straße, was jetzt all mit dem Uniform waren, und es ist total klar, dass wir natürlich heute nur ganz kurze Aspekte aus den Büchern gestriffen haben. Ich glaube, beide sind uneingeschränkt zu empfehlen. Und bei diesem Antoni Graf Sobanski hat mich begeistert, dass es tatsächlich ganz viele Sachen sind, die im Nachhinein oft negiert worden sind als Nichtwissen. Es wäre nicht klar gewesen. Und der Typ kommt eben mit einem offenen Blick nach Deutschland und beschreibt das. Und es ist alles sehr eindeutig.